Na, ihr Schnuckis, steckt ihr schon wieder in einem Dilemma?
Hey, da haben wir was gemeinsam.
Komm, schnapp dir deinen Kaffee, Tee oder Gin.
Lehn dich zurück und betrachte mit uns die verschiedenen Perspektiven des Dilemmas.
Und los, hier bei Dilemma-Lametta.
Hallo Claudi, schön, dass du da bist.
Hallo Chrissy, schön, dass ich hier sein kann.
Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei
Dilemma-Lametta.
Dem Podcast.
Ja.
Und ich würde gerne direkt mit einer Frage an dich starten, Claudi. Und zwar, wie würdest du es denn finden, wenn du jemanden ein Geheimnis anvertraust oder eine Information, wo du sagst, hey, ich möchte nicht, dass die irgendwie an die Öffentlichkeit oder dass du die irgendwie weitererzählst. Der oder diejenige, dem du das aber erzählt hast, trägt das dann weiter? Wie würdest du das denn finden?
Ich glaube, es liegt auf der Hand, dass ich da natürlich nicht sehr begeistert davon wäre. Fällt mir aber gerade auch auf, dass ich das im Grunde nicht mache. Ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn das umgekehrt Leute nachträglich von mir erwarten. Kennst du das? Man führt ein Gespräch, man unterhält sich irgendwie, der andere erzählt und sagt dann, ach so, das sag aber mal bitte keinem. Wenn ich mir so denke, ja, okay, ich halte mich dann natürlich trotzdem irgendwie dran, aber das finde ich immer sehr, sehr unangenehm, wenn dann, finde ich, sollte sowas schon im Vorfeld irgendwie kommuniziert werden. Und ich selbst tue das eher weniger, wäre aber tatsächlich dann schon ziemlich enttäuscht, wenn ich diese Bitte einfordern würde im Vorfeld und derjenige sagt, ja, mache ich und sich dann aber irgendwie nicht dran hält, das wäre schon doof.
Okay, und wie würde das aussehen, wenn das eine Sache wäre, die jetzt nicht nur dich betreffen würde, sondern auch andere Personen und das im negativen Sinne?
Okay, ich glaube, jetzt wird es interessant, weil ich würde dann ja was erzählen über eine Sache, die von der ich nicht will. Ratata, ratata, ratata. Also ich weiß ja natürlich, wie das Thema unserer Folge ist. Deswegen habe ich eine Idee, in welche Richtung das Ganze gehen
worauf
soll.
Worauf
das hinaus soll, läuft. Ja, natürlich ist dann ab einem gewissen Punkt immer abzuwägen, inwiefern, ja, das Gemeinwohl muss ja wichtig sein. Ja, wenn jetzt irgendwelche Leute gefährdet sind oder irgendwelche Personen oder irgendwer zu Schaden kommt, dann besteht natürlich berechtigtes Interesse, da nochmal nachzuhaken und zu überlegen, ist das wirklich angebracht, das Schweigen? Oder kann man vielleicht über das Versprechen, was man demjenigen gibt, oder mir ja in dem Fall, wir reden ja darüber, dass ich was erzähle, dass man das dann eben bricht.
Nee, eigentlich war die Frage, wie du es finden würdest, wenn jemand anderes das weitererzählen würde, was du demjenigen anvertraut hast. Also du diejenige bist, die dieses Geheimnis oder diese Information jemand anderen weitergibt.
Ja, also da bleibt es ja gleich. Das ist auch vollkommen, also für mich tatsächlich dann auch irrelevant, ob es mich betrifft oder andere. Wenn ich für mich nicht möchte, dass es nach außen getragen wird und ich das jemandem im Vertrauen erzähle, bin ich gleichermaßen enttäuscht, unabhängig davon, ob es nur mich betrifft oder auch andere.
Okay.
Das spielt für mich tatsächlich keine Rolle, würde ich jetzt mal so behaupten.
Gut. Also wäre die Person, die das dann weitererzählt, hätte erstmal
für mich auf jeden Fall gestorben. Nein, Quatsch. Aber ja.
Aber wenn wir jetzt mal diese Sache nochmal weiter betrachten, wenn du irgendwie was erzählt hast, was andere irgendwie belastet oder negativ beeinflusst, dann wäre die Person oder diese andere Personengruppe sicherlich ja froh, wenn die Person das weitererzählt. Also befindet die Person sich ja eigentlich in einem Dilemma.
Okay, jetzt wird es wirklich sehr, sehr abstrakt.
Ja.
Genau, also das wird jetzt, glaube ich, schwierig.
Ich hatte mir das jetzt auch eigentlich in meinem Kopf ein bisschen besser vorgestellt, wie ich dieses Thema herleite.
Nehmt euch Zettel und Stift, schreibt mal auf. A sagt
Malt
B
mal mit.
Über C und C ist nicht dabei und B sagt dann das zu A und genau.
Ja, aber um das Ganze mal aufzulösen, welches Dilemma ich hier konstruieren wollte, ganz abstrakt. Und zwar möchten wir heute erstes Dilemma-Dinner
servieren.
Und auf dem Tagesmenü steht sozusagen das Thema Whistleblowing.
Genau, also wir kamen ja aus dem Poli-Dilemma zum Thema Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, wann sollte man was sagen, wann hält man besser den Mund. Haben wir ja schon ein paar Folgen zu gemacht, ja, einmal eine Laberlametta-Folge, wie ihr sie kennt von uns, und eine klassische Dilemma-Diskussion gab es dazu auch. Einen kleinen Exkurs im Bereich Online-Dating und heute wollen wir eben ein kleines bisschen, brisantere Sachen eben ansprechen.
Und gesellschaftlich relevantere Sachen, weil die Themen, die wir angesprochen hatten, die spielten sich ja so eher im persönlichen, privaten Umfeld ab. Und wenn wir uns jetzt mit dem Thema Whistleblowing beschäftigen, geht es ja in das Arbeitsumfeld und eben auch, besprechen wir dann jetzt Themen, die ja eine größere gesellschaftliche Gruppe anspricht.
Genau, und bevor wir jetzt gleich nochmal ganz wild starten, würde ich vorschlagen, Chrissy, erklär doch nochmal ganz kurz, was ist denn Whistleblowing eigentlich?
Genau, Whistleblowing ist halt etwas aus dem Englischen, so, und heißt übersetzt eigentlich jemand, der die Trillerpfeife bläst, beziehungsweise er ist auch ein Hinweisgeber. Und es sind im Grunde Menschen, die eben in ihrem Arbeitsumfeld Missstände oder auf Missstände aufmerksam werden, die sowohl sein können, illegales Handeln, Diskriminierung, Belästigung, andere Missstände oder auch Gesetzesverstöße, Datenmissbrauch, Umweltgefahren, also alles, was einen Schaden herbeiführt für eine Gesellschaft oder für die Gesellschaft und diese dann auch aufdeckt. Also es ist eben wichtig, dass eben dem nicht die nur auffallen, sondern er die tatsächlich auch aufdeckt. Und da gibt es dann auch eine Unterscheidung zwischen intern und extern. Whistleblowing intern ist dann innerhalb des Unternehmens, wenn er das eben im Unternehmen anspricht, und extern wäre dann eben an gewisse Stellen das an die Presse weitergibt oder an andere Stellen, für die das relevant sein könnte.
Ja, genau. Da gab es jetzt ja relativ viele Fälle, die jetzt auch in den letzten Jahren eben in den Medien waren. Ich glaube, die meisten von uns denken in erster Linie erstmal an Edward Snowden jetzt, ne? Oder hier den WikiLeaks, der gute Julian Assange, der jetzt ja vor kurzem wieder in den Medien war. Aber wie gesagt, Whistleblowing findet eben auch, das vergisst man ganz häufig auch in unserer Wirtschaft häufig statt oder in der Forschung. Das sind eben auch so die zwei anderen großen Bereiche, wo das eben sogar noch viel, viel häufiger vorkommt, dass Sachen eben aufgedeckt werden. Und stellt sich natürlich die große Frage, warum ist sowas überhaupt notwendig? Warum braucht man solche Leute? Warum ist Whistleblowing so wichtig?
Whistleblowing, weil es so wichtig ist.
Genau, Chrissy, was meinst du denn? Warum ist das so? Warum brauchen wir solche Leute überhaupt?
Ja, weil ich denke mal, dass dann gewisse Missstände eben nicht aufgedeckt werden im Vorfeld. Also das sind jetzt auch nur Mutmaßungen, aber der VW-Skandal, der jetzt in den letzten Jahren im Umlauf war, da wussten sicherlich auch mehrere Leute davon. Also oder andere Missstände. Und wenn es eben solche Personen nicht gibt, dann wird eben im Vorfeld nicht darauf aufmerksam gemacht. Und es kann eben, je nachdem, in welcher Branche man sich befindet, dann eben auch andere Leute negativ beeinflussen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel für Whistleblowing ist zum Beispiel, wenn jemanden auffällt, dass bei einem Fleischhersteller Gammelfleisch umetikettiert wird. Und wenn das nicht gemeldet wird, dann kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn Leute etikettiert frisches Fleisch essen, das aber dann Gammelfleisch ist. Und jetzt also nochmal zusammengefasst, es geht also darum, dass ein Mitarbeiter im Unternehmen einen Missstand sieht und erfährt und diesen dann auch anspricht. Und das kann oder sollte im ersten Step natürlich im Unternehmen sein und dann, wenn es notwendig ist, im zweiten dann extern. Und warum sprechen wir überhaupt oder warum ist es denn überhaupt ein Dilemma? Das habt ihr jetzt vielleicht aus der Eingangsfrage vielleicht auch entnommen, dass ja zum einen es eher negativ natürlich aufgefasst wird, weil ihr kennt das ja sicherlich auch, wenn ihr eben bei einem Unternehmen beschäftigt seid, dass ja auch, auch gewisse Datenschutzbestimmungen unterschrieben werden und das natürlich auch so eine Loyalitätspflicht einem Arbeitnehmer dann auch auferlegt. Und das ist dann natürlich so, dass die Unternehmen das dann ja immer nicht so positiv auffassen, wenn es dann eben auch größere Sachen sind und dann auch nach außen getragen wird. Es aber auf der anderen Seite auch so ist, dass die Whistleblower dann von der Gesellschaft her als Helden gefeiert werden, weil sie eben Zivilcourage erbracht haben und eben auch Informationen nach außen gegeben haben und so eben auch eine gewisse Transparenz liefern.
Also es geht ja nicht nur um die Unternehmen selbst, sondern auch die Kollegen ja zum Teil. Ne? Man gilt ja schnell als Petze oder eben als Nestbeschmutzer nennt man die ja auch oder als Denunziantin. Ne? Vielen wird da eben auch vorgeworfen, dass sie eben einfach bloß Kollegen eben verpfeifen wollen. Das sind halt alles so Sachen, die auf der Seite stehen, ja, sodass die Leute halt eher sagen, okay gut, inwiefern ist Whistleblowing dann jetzt wirklich der richtige Schritt jetzt, oder sollte ich vielleicht doch darüber nachdenken, ja, eben nicht zu sagen. Das ist das Dilemma, was wir eben da quasi jetzt besprechen wollen.
Genau, weil eben dann auf der einen Seite natürlich steht, dass die Whistleblower natürlich einmal ja diesen Missstand nicht zulassen wollen und diesen eben ja unterbinden möchten oder eben aufheben wollen. Und aber auf der anderen Seite steht natürlich auch für sie das Risiko, dass sie persönliche Konsequenzen daraus ziehen.
Genau, persönlich und beruflich, ne, das kann ja über Jahre hinweg auch den Privatbereich dann irgendwie beeinflussen. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel die Forschung jetzt nehmen wollen, wenn da jemand da einen Missstand aufdeckt, jetzt bei, sagen wir mal, gefälschte Datensätze oder eben, ne, irgendwas in der Richtung irgendwie auffällt, dann hört man ja recht häufig durch diesen hohen Konkurrenzdruck eben auch in der Forschung mit solchen Sachen gedroht wird wie Forschungsgeldentzug und solchen Sachen, ne? Oder dass eben ganz klar gesagt wird, wenn du jetzt hier einmal raus bist, dann findest du in der Forschung auch erstmal keinen anderen Job. Das sind ja dann auch so, ja, so eine gewisse Perspektivlosigkeit, die dadurch entsteht und ein enormer Druck, der da halt aufgebaut wird.
Ja, bevor wir jetzt auch in die Diskussion sozusagen gehen, was denn die Vor- und Nachteile der jeweiligen Perspektive sind, ist es, glaube ich, auch nochmal wichtig abzugrenzen, Whistleblowing gegenüber Kritik oder Hinweisen, weil Whistleblowing ist tatsächlich, geht es um Missstände, um illegale Handlungen und nicht um, ja, dass man jetzt denkt, okay, das Management, das hat jetzt irgendwie eine falsche Entscheidung getroffen oder das und das, wie sie handeln, das gefällt mir nicht oder das, da nehme ich an, dass wir dann Verluste haben werden. Das ist Kritik und das sozusagen nach außen zu geben oder das ist dann kein Whistleblowing.
Es geht, wie wir das eben anfangs schon gesagt haben, wirklich eben darum, Sachen aufzudecken, die wirklich für die Allgemeinheit und für die Gesellschaft eben ja schwierig sind oder bedrohlich eben in irgendeiner Form.
Genau. Also zum Beispiel, wir beide arbeiten ja im Marketing. Wenn uns jetzt zum Beispiel nicht unser gewünschtes und für richtig befundenes Marketingbudget genehmigt wird, wäre das, wenn wir diese Information nach außen tragen würden, kein Whistleblowing, sondern einfach nur Kritik. Wenn wir aber mitbekommen, dass zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel für einen Kosmetikhersteller arbeiten würden und wir uns als Naturkosmetik, die tierversuchsfrei Produkte herstellt, werben und wir eben mitbekommen, weil wir die Produktionshalle besuchen, dass eben doch Tierversuche durchgeführt werden an den angeblich tierversuchsfreien Produkten, dann wäre das eine Information oder ein Missstand, der eben durch Weitertragen dann auch, wo wir dann auch zu einem Whistleblower werden könnten, wenn wir das eben entweder intern, extern nach außen tragen würden.
Ja, Chrissy, wie würdest du dich dann in solchen Situationen eigentlich entscheiden, wenn wir schon beim Thema sind? Bist du eher pro Whistleblowing? Wie stehst du dazu?
Ja, also ich finde es auf jeden Fall richtig und wichtig, auf Missstände aufmerksam zu machen, aber dann, wie gesagt, erstmal innerhalb des Unternehmens. Und viele Unternehmen haben da ja auch Systeme oder auch, manche Unternehmen wünschen sich das ja auch von den Mitarbeitern, dass eben auch auf solche Missstände aufmerksam gemacht werden, weil letztendlich bin ich auch der Meinung, ist das auch so die nachhaltigste Herangehensweise und auch die wirtschaftlichste Herangehensweise für Unternehmen, weil es gibt ja auch für Unternehmen gewisse Prüfverfahren wie Wirtschaftsprüfer, wo Dinge wie Steuerhinterziehung oder so ja auch auffallen, wenn sie gemacht werden und eben entweder früher oder später. Und ich glaube, da, also meiner Meinung nach, möchte ich auch dann nur für Unternehmen arbeiten, die das auch von ihren Mitarbeitern dann gerne sehen, dass sie auch aufmerksam sind und solche Missstände dann oder ja kann ja auch durch einfach einen normalen Fehler einfach passieren, der nicht mehr beabsichtigt war. Und genau, ich halte tatsächlich eher wenig davon, direkt irgendwie nach außen zu treten, sondern das erstmal anzusprechen. Aber sehe auch in den Beispielen, die jetzt auch bekannt geworden sind, halte ich das trotzdem in den Beispielen für richtig und wichtig, dass eben nach außen getreten wird, wenn eben das interne Ansprechen zu keinem Erfolg führt.
Das ist ja auch tatsächlich so dieses Whistleblowing-System, was du ja kurz angesprochen hast, was in den meisten Unternehmen ja eigentlich jetzt eben auch eingeführt wurde. Es kommt ja ursprünglich aus den USA und hat ja bei uns jetzt auch ganz gut Fuß gefasst in der Unternehmenskultur. Da geht es ja auch, wie du eben schon gesagt hast, in erster Linie erstmal darum, dass man vielleicht einen Vorgesetzten sucht oder eben sich an über eine Hotline eben an gewisse Experten wendet, die einem dann eben weiterhelfen können. Es gibt sogenannte U-Boots-Männer, die dann häufig eingesetzt werden, um dann eben zu vermitteln zwischen dem Unternehmen selbst und eben dabei eben den Whistleblower selbst eben auch schützen, wenn dieser eben aus der Anonymität vielleicht nicht heraustreten möchte, um eben einfach auch diese Folgen, die wir ja vorhin schon mal kurz oder die denkbare Negativfolgen, die wir schon angesprochen haben, eben zu vermeiden. Ne? Es gibt ja auch nochmal eine gewisse Sicherheit dann. Und ja, wenn das dann natürlich nichts bringt, dann ist eben, wie gesagt, das externe Whistleblowing, also spätestens dann, wenn man aus dem Unternehmen heraustritt mit den Informationen, das wäre dann eben der zweite Step. Mhm.
Und wie siehst du das persönlich?
Ja, also ich persönlich finde es natürlich auch sehr wichtig, dass es eben Leute gibt, die das nicht einfach hinnehmen, wenn sie jetzt einen Missstand sehen, die natürlich auch, welche Tragweite das Ganze hat, klar.
Genau, und manche, also die großen Unternehmen, Konzerne, die haben ja auch meistens dann auch Abteilungen oder extra Teams dafür auch, wenn es in die Richtung Korruption, Compliance geht. Da gibt es ja auch gewisse Wertegrenzen, wie Geschenke angenommen werden dürfen. Und da wird ja auch in den meisten größeren Unternehmen dann immer regelmäßig dann auch die Mitarbeiter informiert, welche rechtlichen Grundlagen es da auch gibt. Und da wir auch gerade von rechtlichen Dingen sprechen, Claudia, gibt es da eigentlich irgendwelche Sachen, die dann auch für Whistleblower irgendwie interessant sind, die sie da irgendwie schützen oder sonst was tun?
Also bis jetzt ist es tatsächlich so, dass Whistleblower eigentlich so gut wie gar nicht geschützt sind. Aber es gab ja 2018 schon eben das europäische Whistleblowing-Gesetz, was jetzt irgendwie in diesem Jahr jetzt auch noch umgesetzt werden soll, dass zumindest ja ein gewisser Schutz eben aufgebaut wird für Leute, die eben ja nicht nur ihr Privatleben, sondern auch ihr Berufsleben und so weiter ja mit dem Whistleblowing selbst irgendwo aufs Spiel setzen. Ja, dass sie zumindest eben einen Kündigungsschutz haben zum Beispiel. Ne? Ich meine, stellt sich dann zwar auch die Frage, inwiefern man danach noch in einem Unternehmen tätig sein möchte, wo vielleicht Kollegen oder die Vorgesetzten ja einen eher als Verräter irgendwo sehen oder so, ne? Das, inwiefern man da wirklich noch arbeiten möchte. Aber dass zumindest die Option besteht, sich da in irgendeiner Form auch rechtlich wehren zu können gegen solche Sachen, ist natürlich schon wichtig.
Ja, weil was man natürlich auch nicht vergessen darf beim Whistleblowing eben, dass es ja auch Risiken mit sich führt, wo man ja dann auch verstehen kann, warum gewisse Dinge nicht angesprochen werden, weil wir hier in der Situation, wie wir hier sind, können ja leicht sagen, ja, wir würden da auf jeden Fall was sagen. Wenn man sich jetzt aber vielleicht richtig in die Situation reinversetzt, vielleicht auch eine Person, die Verantwortung für eine Familie trägt und die sich dann auch bewusst dessen ist, wenn sie diesen Missstand aufdeckt, dass es dann auch sein kann, dass es nicht nur die persönliche Existenz gefährdet, sondern eben auch der eigenen Familie. Und das ist eben ja auch so eine Sache, die man da ja auch nicht außer Acht lassen sollte.
Aktuell wird diese Richtlinie, die wir vorhin ja angesprochen haben, schon heiß diskutiert. Also ob das jetzt soweit ausreicht oder ob das Ganze eben weit genug geht. Denn letztendlich ist es ja so, dass natürlich nur nach EU-Recht dann auch gehandelt werden kann. Ne? Das würde jetzt bedeuten, wenn wir jetzt über solche Missstände reden, die jetzt eben kritisch für die Gesellschaft sind, dann wäre das damit abgedeckt. Ja, damit würde eben dieser Kündigungsschutz, um bei dem Beispiel zu bleiben, eben greifen. Wenn das jetzt aber solche Sachen sind wie sexuelle Belästigung oder dergleichen, das ist halt in dieser Richtlinie, in diesem EU-Recht auch gar nicht festgehalten. Das heißt, in solchen Fällen könnte das eben doch gar nicht als Schutz dienen. Das sind eben so Sachen, die gerade eben wirklich diskutiert werden, inwieweit man da vielleicht noch auch auf Bundesebene, also in Deutschland, vielleicht nochmal nachrüsten sollte.
Ja, und dann kommt ja auch noch die Frage hinzu, ja, dann ist man vielleicht für das Unternehmen geschützt, wo man dann gewisse Dinge aufdeckt. Aber es regelt ja nicht, wie andere Unternehmen dann reagieren sollen, bei denen man sich dann vielleicht danach bewirbt.
Genau.
Das ist ja dann auch nochmal so eine Sache, die sich ja dann mit sich zieht.
Das hört man ja auch häufig, dass die Whistleblower dann im Nachgang, wenn sie sich woanders bewerben, schon Absagen bekommen. Nee, wir wollen hier keine Verräter oder keine Schnüffler bei uns im Unternehmen.
Ja.
Das ist ziemlich traurig zu hören, aber leider zumindest, was man jetzt eben so mitbekommt aus den Medien und eben auch aus verschiedenen Podcasts und dergleichen, leider gang und gäbe. So ist mein Eindruck zumindest, der bis jetzt entstanden ist bei mir.
Ja, das finde ich auch. Und man bekommt ja auch nur erstmal diejenigen natürlich mit, die sich dann natürlich für die eine Seite entscheiden. Und ich finde eigentlich auch total spannend die Zahl, die gibt es natürlich nicht, aber wie viele Personen tatsächlich vor der Entscheidung standen, sage ich jetzt was oder schweige ich, wo wir dann zu dem Dilemma kommen. Und da finde ich, glaube ich, auch die Zahl sehr, sehr spannend, wie das Verhältnis ist zwischen denen, die etwas dann gesagt haben und diejenigen, die dann sich aber zum Schweigen entschieden haben.
Aber ich glaube, genau da werden wir halt auch gar keine Zahlen irgendwie
Nee,
bekommen,
nee.
ne? Das ist ja das große Problem dabei. Wirecard ja zum Beispiel ja auch große. Wenn sich da vielleicht jemand noch geäußert hätte, wäre das vielleicht auch alles noch irgendwie anders ausgegangen, könnte ich mir denken. Aber wie gesagt, es gibt halt so unfassbar viele Gründe, die einen dann eben auch zweifeln lassen, ne? Ob man wirklich jetzt mit dem Whistleblowing den richtigen Schritt geht.
Ja, was spricht denn noch aus deiner Sicht gegen das Sprechen?
Ja, na, im Grunde haben wir jetzt ja eben die wichtigsten Sachen schon gesagt, die uns, glaube ich, ja, am ehesten eben doch betreffen würden. Privat und beruflich gibt es da ja doch einiges, was man eben bedenken muss. Ja, ansonsten, ich glaube, so Sicherheitsbedenken sind zumindest hier bei uns in der Region jetzt erstmal weniger ein Thema, aber auch das könnte natürlich ja ausschlaggebend sein, um eben das, ja.
Je nachdem, in welchem Bereich man dann, also wenn das ja etwas in die staatlichere Richtung geht vom Land, wo man vielleicht, oder wie bei Edward Snowden, wo der für die NSA ja gearbeitet hat und dort Missstände aufgedeckt hat, da war es ja auch nochmal eine andere Hausnummer. Also
Genau, also wenn man dann zum Staatsfeind erklärt wird, so wie es ihm jetzt passiert wird, dann glaube ich, hat man auch noch mal andere Bedenken, was die eigene Sicherheit angeht, ne? Genau.
genau. Was ich aber auch sehr spannend fand, wir hatten das Thema ja auch Whistleblowing in unserem Unimodul Unternehmensethik. Und da fand ich eine Frage auch sehr, sehr spannend, die wir nochmal ganz kurz andiskutieren können und die ihr euch natürlich auch fragen könnt. Und zwar hatten wir auch über die Loyalitätspflicht gesprochen, die ja auch der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber hat. Und da ist eben auch die Frage, inwieweit diese eben aus ethischer Sicht problematisch ist.
Also das, wie gesagt, das endet für mich immer genau da, wenn eben andere Leute Schaden nehmen, wenn irgendein Schaden entsteht. Dann ist für mich der Punkt gekommen, wo ich sage, bei aller Loyalitätspflicht, die vielleicht mein Arbeitgeber auch von mir ja, abverlangt in irgendeiner Form, da würde ich die Linie ziehen. Das wäre so meine Herangehensweise bei der ganzen Sache.
Und das würdest du dann als problematisch sehen, dass sozusagen, also ich glaube auch, dass es halt problematisch ist, weil es eben dann so ein bisschen voraussetzt, in allen Bereichen loyal zu sein, auch eigentlich über die eigenen Werte hinaus. Und dass es eben sich genauso, wenn es zu Schaden von anderen führt, sei es jetzt körperlicher oder wirtschaftlicher Schaden, dass es dann eben problematisch wird, diese Loyalitätspflicht aufrechtzuerhalten. Also ich finde die auch wichtig und richtig, aber das könnte dann eben in dem Sinne problematisch werden. Aber ihr könnt uns ja auch sehr gerne mitteilen, wie ihr das auch seht und ob ihr auch noch ganz andere Perspektiven zu dem Thema habt, weil darum geht es ja auch hier bei uns bei Dilemma Lametta, dass wir eben die unterschiedlichen Perspektiven betrachten, weil
Genau.
ich glaube, auch da gibt es kein richtig und kein falsch, wie man es macht.
Die Frage wäre jetzt auch, oder was super spannend wäre, ob ihr selbst vielleicht schon mal in einer Situation wart, in der ihr vielleicht irgendwas entdeckt habt und euch gefragt habt, habt ihr das mit Kollegen diskutiert? Habt ihr das für euch irgendwie ausgemacht? Oder seid ihr vielleicht wirklich eben diesen Schritt gegangen und habt das an irgendeiner Stelle gemeldet? Oder
Hattet ihr euch erst dagegen entschieden und wollt genau. uns das jetzt erzählen?
Damit wir das hier veröffentlichen können, genau. Und auch wenn ihr das nicht wollt, wir für unseren Teil sind jetzt erstmal durch mit unserer Polylemma-Serie zum Thema Reden und Schweigen. Was ist Silber, was ist Gold? Hört auf jeden Fall gerne nochmal rein in die bisherigen Folgen, nämlich in die klassische Dilemma-Diskussion, wie wir sie üblicherweise führen und auch in unsere Lava-Lametta-Folge zum Thema. Heute, wie gesagt, das allererste Dilemma-Dinner, ja, die erste Dilemma-Dinner-Folge, wo es eben um diese gesellschaftskritische Perspektive gehen soll.
Genau, und von diesem Format wird euch auch noch in Zukunft einiges erwarten. Und da aber auch nochmal, auch jetzt gerade zu der aktuellen Folge, der Hinweis, wir fokussieren uns natürlich auf die gesellschaftlichen, ethischen Aspekte und Perspektiven, haben natürlich auch die rechtlichen Aspekte angerissen, aber wie gesagt auch keinen juristischen Background, weswegen ihr euch dann auch gerne nochmal, wenn euch das Thema interessiert, genauer reinlesen könnt in das ganze Thema, auch mit den rechtlichen Aspekten. Wir haben euch da auch ein paar Quellen, auf die wir uns auch bezogen haben, in den Shownotes hinterlegt. Und ja, schaut da doch gerne vorbei. Da findet ihr auch unsere E-Mail-Adresse, wo ihr uns auch Feedback, Anregungen und natürlich auch Dilemmata schreiben könnt, in denen ihr euch gerade befindet. Und ansonsten findet ihr uns auch auf Instagram, nämlich unter dilemma.lametta.
Wie nochmal?
Dilemma.lametta. Und da könnt ihr uns natürlich auch gerne kontaktieren, folgen. Da kriegt ihr auch immer mit, wenn eine neue Folge hochgeladen wird und das ein oder andere Mal dann auch schon den kleinen Teaser, bevor die Folge online kommt. Also schaut gerne vorbei und ich würde sagen, wir hören uns dann in 2 Wochen zu einer neuen Folge.
Okay Leute, haut rein, küsst die Hand, wir hören uns übernächsten Dienstag.
Und ganz viele Lametta-Momente für euch. Bis dann.
Tschüss.